Weihnachten ist wichtig, aber Ostern ist entscheidend. Das hat Arsene Wenger, der ehemals Manager, Coach, Trainer von Arsenal, gesagt. Natürlich in einem anderen Kontext, da redete er über den Fußballsaison. Ja, Weihnachten ist wichtig, aber Ostern ist noch wichtiger, Ostern ist entscheidend. Aber diese Worte könnten nicht wahrer sein. In dieser Gesellschaft geben wir mehr Aufmerksamkeit Weihnachten zu. Ja, ich glaube auch in unserem Leben oft ist es so. In der Bibel ist es andersrum. Weihnachten nimmt viel weniger Raum. Ostern ist der Wichtige. Weihnachten ist ein bisschen wie der Auftakt. Ostern ist der Höhepunkt. Ostern ist der Grund, das Ziel von Weihnachten. Ja, Jesus wurde geboren, um zu sterben. Jesus wurde geboren, um siegreich aus den Toten hervorzugehen. Und damit entschied sich an Ostern, es war nicht nur ein besonderer Moment in Jesu Leben, damit entschied sich an Ostern auch das Schicksal der ganzen Menschheit. Die Zeitenwende, alle Zeitenwenden, ist an diesem Tag passiert. Das war der Entscheidungskampf, wenn man so will, in der Kosmos. Denn mit der Auferstehung wird Tod entmachtet. Der Stachel des Todes, wie wir in der Textlesung gelesen haben, zerstört. Der Sieg des Todes wird rückgängig gemacht. Tod herrscht nicht mehr, weil Jesus auferstanden ist. An Ostern wurde Jesus sichtbar gekrönt als König der Könige, als Herr der Herren. Das ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ostern ist wirklich entscheidend. Woher wissen wir das aber? Ist es wirklich so gewesen? Und ist es wirklich für dich und mich so entscheidend? Lukas 24 nimmt uns mit hinein. Und er zeigt uns zwei Sachen in diesen 12 Versen, die wir gelesen haben. Zuerst, Auferstehung ist von Fakten, als auch von zuverlässigen Zeugen, untermauert. Und zweitens ist Ostern folgenreich. Das darf uns nicht kalt lassen, egal wer wir sind, sondern wir müssen persönlich damit auseinandersetzen. Von Ostern hängt tatsächlich unser Leben und unser Tod. Das zeigt uns Lukas. Lass uns einsteigen in dieses Kapitel. Erstens, das Grab ist leer, das sehen wir in den Versen 1 bis 3. Diese Verse, um das besser zu verstehen, müssen wir die Verse kurz davor anschauen. Also ich lese die nicht, aber davor geht es um das Begräbnis von Jesus. Ja, das ist das Vorspiel davon. Und da sehen wir, also das wird betont, dass Jesus wirklich tot war. Er wurde auch wirklich begraben und von Freitagabend, wo er begraben wurde, bis Sonntag früh, irgendwann, war dieses Grab tatsächlich besetzt. Das ist der Hintergrund, das ist das Vorspiel, wenn man so will. Und das Ganze bezeugen auch die Frauen, die dabei waren, diese Nachfolgerinnen von Jesus. Das sind die gleichen Frauen, ja, die haben das Begräbnis gesehen, die haben gesehen, okay, Körper wird reingelassen, ja, reingebracht in das Grab gelegt und ein großer Stein kommt über das Grab, so waren Grabmäler damals, ja, diese großen Steine über so ein Loch in dem Fels gehauen und das war das Begräbnis. Und dann diese gleichen Frauen, die das alles gesehen haben, gehen nach Hause, das ist Sabbat. Ja, die müssen ruhen, 18 Uhr abends am Freitag bis 18 Uhr Samstag. Und die hatten nicht genug Zeit, das alles zu machen noch mit dem Totenritual. Ja, das war viel zu spät am Freitag, also Jesus 15 Uhr gestorben, 18 Uhr müssten sie nach Hause gehen, um zu ruhen, Sabbat. Und so holen sie das nach. Deswegen stehen sie so früh am Sonntagmorgen auf und machen ihren Weg zum Grab. Nun, was ist die Erwartung der Frauen auf dem Weg dahin? reden sie, also in einem anderen Evangelium, reden sie darüber, dass, ah, wow, da wird ein großer Stein da, wer wird das für uns wegrollen, wegwälzen? Diese Steine muss man sich vorstellen, das braucht jetzt mindestens 2, 3 Männer, um das aus dem Weg zu rollen, nochmal. Und die anderen Evangelien sagen uns, die haben diese Frage tatsächlich so miteinander diskutiert. Wer wird das machen? Ja, wir wollen dieses Totenritual noch vollständig machen. Und wer wird das machen? Das ist ihre Erwartung auf dem Weg. Sie erwarten, sie werden noch ein Leib in diesem Grab finden. Was ist aber die Realität? Vers 2 und 3. Schockierend. Sie kommen an, der Stein ist weg. Und nun nicht nur das, sie gehen hinein, das Leib ist weg. Versetzen wir uns einmal in die Frauen hinein. Voller Trauen schauten sie zu, wie Jesus seinen letzten Atem am Kreuz nahm. Voller Trauen schauten sie zu, als sie das leblose Leib von Jesus in den Grab gelegt gesehen haben. Sie hegten keine Hoffnung, dass Jesus lebendig war. Ja, sie sind da, um eben dieses Totenritual fertig zu machen. Es ist voller Schock, Verwirrung, wenn sie diesen weggewälzten Stein sehen. Leeres Grab. Sie fragen sich, was ist los? Ja, das ist Vers 4. Die sind ratlos. Die haben keine Antwort. Freunde, wir sind hier mit einem historischen Fakt konfrontiert. Es erfordert eine Erklärung. An diesem Morgen vor 2000 Jahren stand das Grab, wo Jesus lag, leer. Wie erklären wir diese Tatsache? Ich mag Krimiserien. Catherine schaut und erduldet das mit mir. Catherine, meine Frau. In der Ermittlung von mysteriösen Fällen gibt es 2 wichtige Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das eine, man muss nach der plausibelsten Erklärung suchen. Dann zweitens, man muss auch nach einer Person finden, die einen Beweggrund hat. Ja, das sind so die wichtigsten Kriterien, die man in solchen Serien, in solchen Ermittlungen hat. Nun, wir können dies beim leeren Grab jetzt anwenden. Was könnte eine plausible Erklärung sein? Nun, jemand hat den Leib von Jesus genommen. Okay, wer hat einen Beweggrund? Die Feinde Jesu oder die Römer? Nein. In Matthäus Evangelium lesen wir, dass tatsächlich die Feinde Jesu, also die jüdischen Leiter, gehen zu dem römischen Statthalter Pilatus und fragen ihn, dass er eine Garde vor dem Grab stellt, weil sie tatsächlich Angst haben, dass die Jünger Jesu kommen, den Leib nehmen und dann sagen, er ist auferstanden. Und so sagen sie, schnell, schnell, Garde bitte. Und das macht der Pilatus auch. Okay, also nicht die Juden, nicht die Römer, sie haben keinen Beweggrund, dieses Leib wegzunehmen. Okay, aber dann haben wir die Anhänger Jesu. Ja? Also das scheint tatsächlich sinnvoll. Ja? Die Anhänger Jesu wollen allen verkünden, ja? Unser Herr lebt, unsere Sache lebt noch. Okay, aber lass uns das mal wirklich prüfen. Kann es wirklich gewesen sein, dass die Jünger gekommen sind? Also von allem, was wir lesen, sie sind vor Angst verschwunden, seitdem Jesus festgenommen wurde. Verschwunden. Der mutigste unter ihnen, Petrus, der taucht irgendwo auf, aber um was zu tun? Um Jesus 3-mal zu verleugnen. Alle anderen sind nirgends zu sehen während der Kreuzigung. Alle anderen sind nirgends zu sehen beim Begräbnis. Und woher plötzlich haben sie den Mut, aus ihrem Versteck rauszukommen, eine Garde von römischen Soldaten zu überwinden, den Leib zu verstecken und danach wieder so zu tun, wie wir es später lesen, dass es alles leeres Geschwätz ist. Das ist nicht wirklich vorstellbar, dass es sie gewesen wäre. Also ob ein Plausibilitätsprinzip oder Beweggrund scheitert die Möglichkeit, dass jemand den Leib Jesu tatsächlich genommen hat. Und so frage ich uns heute, du ganz persönlich, hast du eine Erklärung? Was könnte noch plausibel sein? Wer könnte noch einen Beweggrund haben? Und bedenke dabei, selbst die Menschen, die direkt dabei standen und am ganzen Geschehen drumherum beteiligt waren und am besten positioniert wären, eine Alternativklärung zu finden, Erklärung zu finden, die waren ratlos. Ja, das wird betont, Vers 4, die waren ratlos. Die hatten keine Erklärung. Haben wir aus der Ferne wirklich mehr Ahnung? Es gibt eine Erklärung, die naheliegend ist, die wir aber nicht geneigt sind, in Erwägung zu ziehen. Schau mit mir die nächste Verse, Verse 4 bis 8. Das Wort ist wirklich wahr. Das Wort ist wahr. Das ist, was wir sehen. Wir haben schon bedacht, die Frauen sind ratlos und dann plötzlich stehen zwei Männer mit strahlenden Gewändern da. Das sind Engel. Die Frauen erschrecken und fallen auf den Boden, Vers 5. Und was wollen diese Engel, denken sie bestimmt? Eine bessere Frage ist, was haben die Frauen hier verloren? Habt ihr gemerkt? Das ist die Frage der Engel. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es klingt vorwurfsvoll, ne? Man könnte es so umformulieren. Jemand, der lebt, sucht ihr im Friedhof? Hier findet man nur die Toten. Jesus lebt. Nun, an diese Möglichkeit haben die Frauen gar nicht gedacht. Denn das ist eigentlich keine plausible Erklärung, oder? Der Tod ist eine Einbahnstraße. Auferstehung ist bestens Wunschdenken. Und ehrlich gesagt, realitätsfern. Wir haben vorhin über plausible Erklärungen geredet. Das zählt nicht wirklich dazu, oder? Und doch die Engel reden, als wäre das, ja klar, die naheliegendste Erklärung. Wieso? Schaut Vers 7. Jesus hatte das mehrmals vorangekündigt. Wer Lukas Evangelium schon mal gelesen hat, wird das wissen. Zweimal mindestens sagt Jesus explizit, ich werde gekreuzigt werden. Ihr werdet mich begraben und am dritten Tag werde ich auferstehen. Und das wissen die Frauen, Vers 8. Sie erinnern sich dran. Oh ja, da war was. Stimmt. Hat er tatsächlich gesagt. Und was lehrt uns das? Erstens, Jesus ist vertrauenswürdig in allem, was er sagt. Ja, die Fokus hier ist auf sein Wort. Er hat gesagt, er wird das machen. Frau, und er hat das gemacht, er lebt wirklich. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Wenn er verspricht, was sonst den Menschen absolut unmöglich ist, und dann das tut, was bedeutet das? Wir können sein Wort wirklich ernst nehmen. Wir können seinem Wort wirklich Vertrauen schenken. Jesus ist nicht wie Menschen, wie der Rest von uns sind. Wir versprechen Dinge oft, ohne sie zu erfüllen, nicht wahr? Wir kennen das alle. Und nicht nur in Bezug auf andere Dinge, die wir anderen versprechen. Vorsätze, die wir uns selbst versprechen. Sagen, ich werde ab morgen das nicht mehr tun. Oder ich werde ab Januar, 1. Januar das nicht mehr tun. Wie lange dauert das? Wir kennen das alle. Wir nehmen oft den Mund zu voll. Aber nicht Jesus. Deshalb kannst du ihm dein Leben komplett anvertrauen. Was er sagt, stimmt. Und wenn das so ist, lass uns noch einmal ganz genau hinhören, was Jesus selbst zu seinem Tod und Auferstehung sagt. Wenn ihr eure Bibel offen habt, könnt ihr kurz in Vers 46 und 47 von Kapitel 24 schauen. Das ist dann später, wenn Jesus dann seine Jünger tatsächlich erscheint. Er sagt zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Jesus erklärt die Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung. Und was sagt er? Es ist zur Vergebung der Sünden geschehen. Und zwar für alle Völker. Jesus kam als derjenige, der für die ganze Welt Vergebung möglich macht. Nun, warum ist diese Vergebung notwendig? Wir alle haben gegen Gott, unseren Schöpfer und Herrscher, rebelliert. Wir alle haben ihm den Rücken gekehrt, ihn ignoriert in unserem Leben. Sind alle unseren eigenen Weg gegangen. Die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde bringt auf sich Gottes Zorn, verdienter Zorn, Gottes gerechte Zorn und Gericht kommt auf uns. Und wir werden alle diesem Zorn und Gericht anheimfallen, es sei denn, wir die Vergebung Gottes erfahren. Und diese Vergebung ist nur in Jesus Christus möglich. Nur in seinem Tod und in seiner Auferstehung ist diese Vergebung möglich. Deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Er lebte frei von Sünde. Er war Gott immer hingegeben. Er war ihm immer gehorsam. Und dennoch litt er und starb er an unserer Stelle. Und er ist auch auferstanden. Und damit hat er gezeigt, Tod hat keine Macht mehr. Damit zeigt er, wir haben ewiges Leben. Genauso wie er auferstanden ist aus den Toten, sagt er, das kann auch mit dir passieren. Du hast ewiges Leben in Jesus Christus. Die Auferstehung Jesu bedeutet den Sieg über den Tod. Ich staune über moderne Medizin. Es gibt diverse Behandlungen, immer bessere Behandlungen auch. Vieles wird auch vorgebeugt heutzutage mit der modernen Medizin. Und egal wie weit sie gekommen sind, und sie sind richtig weit gekommen im Vergleich zu vor 200, 500 Jahren. Haben sie das noch nicht geschafft und werden nie schaffen. Sie werden nicht den Tod überwinden können. Das kann die Medizin nicht. Die Medizin kann den Tod eine Zeit lang aufschieben, aber nie aufheben. Ihr Lieben, Jesus hebt den Tod auf. Und in Jesus besiegen wir den Tod. Wenn du an Jesus glaubst, darfst du heute wissen, du hast Vergebung der Sünden und ewiges Leben. An dieser Stelle möchte ich eine Frage klären, die oft kommt, wenn wir über Auferstehung nachdenken. Ist Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu wirklich so notwendig? Oder reicht es einfach zu denken, ja, das ist alles symbolisch gemeint? Ich stelle diese Frage, weil es sehr präsent ist, auch in der Gesellschaft. Ich habe gestern einen Artikel in der Weltzeitung oder Weltwebsite gelesen. Und da ging es um jemanden, der sein Fazit am Ende ist, Christentum wird bedroht durch einen Zweifel, die genauso alt ist wie sie. Und was meint er? Die Behauptung, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das kann man nicht mehr ernst nehmen. Ist es wirklich so? Leider gibt es viele, auch die sich Christen nennen, die sagen, nee, muss man nicht mehr dran glauben. Es gab eine INSA-Meinungsumfrage diese Woche, berichtet in katholisch.de. Steht da, eine Minderheit der Christen glaubt einer Umfrage zufolge an die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten. Unter den Katholiken beantworten 38% die Frage danach mit Ja oder eher Ja. Bei den evangelischen Christen, die zu einer Landeskirche gehören, sind es nur 29%. Bei den Freikirchen ist es ein bisschen besser, aber auch nicht toll. 58% immerhin. Gottes Wort lässt die Möglichkeit nicht zu, an die leibliche Auferstehung zu zweifeln. Erstens meinte Jesus, er steht leiblich wieder auf. Ich habe vorhin gesagt, er hat das mindestens zweimal explizit gesagt. Und das anders zu deuten, ist exegetisch nicht haltbar. Und wenn Jesus es wortwörtlich meinte und es nicht so gekommen ist, dann bleibt uns leider sehr negative Konsequenzen. Entweder hat Jesus gelogen oder er hat tatsächlich den Mund zu voll genommen oder er hat sich einfach krass geirrt. Und wenn er hier schon irrt oder lügt, wo sonst? Können wir wirklich ernst nehmen, was er sagt? Die Folgen sind aber noch gravierender als das. In unserer Textlesung redet Paulus über die Möglichkeit, also der redet davon, ne? Also was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Und was hat er gesagt? Keine Vergebung der Sünden. Kein ewiges Leben. Das würde bedeuten, Sünde und Tod waren zu stark für Jesus. Oder, dass Gott sein Opfer gar nicht angenommen hat. Jesus, in diesem Fall, hat das Problem nicht gelöst, die uns alle betreffen. Der Punkt ist, du kannst nicht die Auferstehung verwerfen und gleichzeitig an Jesus, an Vergebung der Sünden oder an ewiges Leben glauben. Es geht nicht. Und ihr Lieben, wir müssen nicht zweifeln. Seit dem Anfang der Gemeinde sagen die Anhänger Jesu mit einem kategorischen Ja, Jesus ist auferstanden. Das stand für sie nicht in Frage. Da war kein Zweifel im Raum. Und die Bibel redet davon. Es war bezeugt. Bis zu 500 Menschen haben ihn gesehen. Und es ist dieser Glaube, den wir weiter verkünden. Und das ist gute Nachricht, dass es so ist. Wenn du an die Auferstehung glaubst, sei ermutigt. Das ist der Beweis dafür, dass du Jesus Christus wirklich in allem beim Wort nehmen kannst. Er nimmt den Mund nie zu voll. Alles, was er sagt, kannst du ihn drauf festnageln. Alles, was er dir verheißt. Und das ist die Garantie dafür, dass deine Sünden tatsächlich vergeben sind. Und dass du tatsächlich ewiges Leben hast. Denn Jesus ist durch seine Auferstehung, das haben wir auch gelesen in 1. Korinther 15, 20, der Erstling der Entschlafenen. Ja, die Probe, also der Erste, ne? Also die erste Frucht, die kommt. Was ihm gilt, gilt uns auch. Was sein Schicksal ist, ist unser Schicksal. Wie Gott zu ihm steht, steht Gott zu uns. Wie er bei Gott ist, werden wir bei Gott sein. Nichts in diesem Leben kann das vereiteln, nichts kann uns von Gott trennen. Genauso wie nichts Jesus veraltete damals und nichts heute von Jesus von Gott trennen kann. Er ist der Erstling von allen, die in Jesus Christus entschlafen sind oder entschlafen werden. Was für eine Hoffnung ist das? Was für eine Hoffnung besonders, wenn wir in diesem Leben um Jesu Christi leiden, wenn wir in diesem Leben Dinge um Jesu Christi willen aufgeben müssen. Die Welt sagt, das ist Verlieren. Ihr Lieben, es ist Gewinnen, weil Jesus auferstanden ist. Jesus hat für uns eine sichere, schöne Zukunft. Seine Auferstehung beweist das. Seine Auferstehung ist die Kostprobe davon. Das Wort ist wahr, er ist auferstanden. Es bleibt für uns an diesem Ostern, wie für die Frauen am ersten Ostermorgen, eine Frage. Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Das sehen wir, Verse 9 bis 12. Das ist die Frage, die im Raum steht. Ja, Lukas endet den ersten Teil seines Berichts über die Auferstehung hier, bevor er es zu den Erscheinungen kommt. Ja, also bis hier haben wir keine Erscheinungen. Das ist nur die Verkündigung. Somit stehen wir in der gleichen Lage wie die Menschen zu diesem Zeitpunkt. Ja, wir haben über die Auferstehung gehört, aber Jesus noch nicht gesehen. Wie reagieren wir darauf? In dem Text haben wir einige Beispiele von Reaktionen. Wir haben zuerst die Reaktion der Frau. Vers 9, der Frauen. Nun, es wird nicht gesagt, dass sie explizit glauben, aber wir sehen zumindest eine aufgeregte Reaktion. Und was machen sie? Sie verkünden. Sie werden somit zu den ersten Evangelisten seit Ostern. Und die Reaktion der Frauen zeigt uns ein aufkeimender Glaube, auch wenn es noch klein ist und mit viel Fragen behaftet ist, aber ein aufkeimender Glaube an die Auferstehung verändert Menschen innerlich. Ja, das haut sie um. Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, das Gefühl, dass alles sinnlos war und ist, gehen langsam weg. Neue Hoffnung kommt, Mut, Begeisterung. Von Trauernden werden sie zu fröhlichen Verkündigern. Die Geschichte, ja auch ihre Geschichte und unsere Geschichte, endet nicht mit Tod. Endet nicht mit einer Niederlage. Aber nicht alle empfinden diese neue Hoffnung der Frauen. Schaut Vers 11, das ist die zweite Reaktion, die wir sehen. Wohlgemerkt von den Aposteln. Von dem engeren Kreis von Jesus, was ist ihre Reaktion? Unglaube. Das ist nicht euer Ernst, liebe Frauen. Das ist ein schlechter Witz. Die Frauen schon immer mit ihrem Gerede. Die Reaktion der Apostel finde ich auch sehr interessant. Skeptiker heute sagen, dass die Menschen damals gut gläubig waren, ja, leichtgläubig, haben alles geglaubt. Und es wird auch behauptet, ja, sie haben sich so sehr an eine Auferstehung geglaubt oder sich das gewünscht, dass sie das alles eingebildet haben. Es ist das Gegenteil. Die Jünger waren genauso skeptisch wie die Leute heute. Auferstehung war damals genauso unvorstellbar wie heute. Für Jünger auch keine plausible Erklärung. Das war undenkbar für sie. Die hatten nur noch Spott übrig. Ist das, wo du gerade stehst? Und wenn das der Ort ist, wo du gerade stehst, möchte ich dich nochmal fragen, hast du eine bessere Erklärung für das leere Grab an diesem Morgen? Das ist nicht einfach eine rhetorische Frage. Ich möchte wirklich ins Gespräch mit dir kommen, wenn das der Fall ist. Lass uns darüber austauschen, ins Gespräch kommen. Nun, vielleicht bist du nicht so ablehnend, aber du hast da noch Anfragen. Du würdest dich eher in die Kategorie agnostisch einordnen. Du weißt es einfach nicht. Kann sein, aber ich habe da Anfragen. Das entspricht der dritten Reaktion, die wir hier in dieser Stelle sehen, die von Petrus, ab Vers 12. Ja, er geht dem nach. Er recherchiert. Er schaut sich das noch mal genauer hin. Ist es wirklich so? Ist das Grab wirklich leer? Und so geht er und schaut. Oh ja, es ist leer. Aber was passiert? Er geht einfach nach Hause. Der ist zwar erstaunt, aber noch nicht zum Glauben gekommen. Nun, das ist schon mal viel besser als davor, als einfach das, ah ja, das ist einfach Witz, Gerede, nicht ernst nehmen. Ist schon mal besser. Und wenn du in diesem Stadium bist, möchte ich dich ermutigen, suche weiter. Bleib nicht stehen, wo Petrus stehen geblieben ist. Ja, lies die Frage noch offen, bis er tatsächlich dann Jesus gesehen hat. Ich möchte dich ermutigen, folge diese Hinweise, die du heute hast, bis zu ihrer logischen Schlussfolgerung. Lass uns darüber nachdenken. Wie sieht es aus, diese Hinweise zu ihrer logischen Schlussfolgerung zu folgen? Und wir haben ein leeres Grab. Eine Tatsache durch mehrere bestätigt, inklusive den Leiter der Jünger Petrus. Und übrigens, diese Tatsache wird im Folgenden durch keinen bestritten. Es gab weiterhin Gegner von Jesu und Feinde von Jesu Jünger. Aber keiner hat jemals gesagt, hey übrigens, das Leib ist hier. Das Grab ist nicht leer. Schau, keiner hat das gesagt. Es ist wirklich eine Tatsache. Das Grab war wirklich leer. Und wenn das Grab leer ist, noch einmal, was ist die plausible, naheliegende Erklärung mit einem entsprechenden Beweggrund? Also das ist das eine Seite. Die andere Seite haben wir Gottes Wort, also Jesu Wort erstmal, der das selber vorhergesagt hat und gesagt hat, das wird geschehen. Und dann haben wir das Wort der Engel. Und durch die Frauen kommen es zu den Jüngern und auch zu uns. Das Grab ist wirklich leer und die Engel haben gesagt, er ist auferstanden. Und diese Frauen werden sogar benannt. Habt ihr gemerkt in Vers 10? Das ist nicht einfach so eine triviale so Nebensächlichkeit, die einfach, ah ja, ich habe noch ein paar Worte übrig, die ich schreiben muss, dann schreibt der Lukas dann die noch drin. Nein, das ist nicht so. Der nennt diese Frauen, weil sie Zeugen sind. Er will damit sagen, befrag sie mal. Geh dahin, frag sie. Ich nenne euch, wer das alles ist. Nun, vielleicht meinst du aber, okay, aber ich bin so ein Mensch, der nur glauben kann, wenn ich wirklich was sehe. Also ich muss es sehen. Und dann würde ich es glauben. Stimmt das aber? Es ist wirklich so. Lass mich dich fragen, wie viele Fakten, die du heute kennst, akzeptierst du als wahrhaft, nur weil du sie gesehen hast? Oder Fakten, die du selbst beobachtet hast? Denk drüber nach. Woher wissen wir, dass es eine Titanic gab? Hast du die schon gesehen? Oder hast du jemals die Antarktika gesehen? Woher weißt du, dass es Antarktika gibt? Das sind Zeugen. Du hast sie selber nicht gesehen, aber du brauchst es nicht. Das sind Zeugen, die dir gesagt haben, die gibt's. Die allermeisten Dinge, die du heute für selbstverständlich erachtest, weißt du und akzeptierst du, nicht weil du sie gesehen hast, sondern weil dir jemand das gesagt hat. Wir sind fast immer von Zeugenaussagen abhängig. Nun stelle ich die Frage, warum lehnen wir dieses Zeugnis ab? Welchen Grund haben wir dafür? Und wohlgemerkt, das ist nicht nur die Frauen, das haben wir in der Textlesung auch gelesen, das waren mehr als 500 Menschen, die das bezeugt haben. Nochmal im Vergleich mit der Titanic. Das waren nur einige Handvoll Menschen, die bezeugten, dass die Titanic mit einem Eisberg kollidierte. Und das nehmen wir als selbstverständliche Geschichte. Keiner stellt die Frage, ah nee, vielleicht war es ein Torpedo von einem Kriegsschiff. Nein, es reicht die Zeugen, die paar Handvoll, die das gesehen haben. Wir haben viel mehr Zeugen, die Jesus gesehen haben, nach der Auferstehung. Und zugegeben, das ist wundersam, das ist irgendwas, was außerordentlich ist, das weiß ich. Wenn es aber einen Gott gibt, der alles geschaffen hat und allmächtig ist und eine Lebensquelle ist, auch von uns, wie jedes Leben hier ein Wunder ist, außerordentlich ist, kann er nicht jemand von dem Tod auferwecken? Was denkst du also? Wo führen diese Hinweise für dich hin? Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Und wenn die Auferstehung für dich heute ein bisschen plausibler geworden ist, bist du bereit, die Konsequenzen daraus zu ziehen? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was bedeutet es für seine Worte, die er gesprochen hat? Nimmst du sie ernst? Und wenn du glaubst, wenn diese Dinge dir schon klar sind, lass Ostern noch einmal der Grund zur großen Freude werden, zur Festigkeit, zur Hoffnung in deinem Leben. Denn dein Glaube, dein Leben, deine Zukunft, dein Tod, deine ewige Hoffnung, ist alles sicher, weil Jesus auferstanden ist. All diese Dinge sind gegründet auf diesem festen historischen Fundament. Und deshalb ist Ostern in den Worten von Orson Wenger nicht nur wichtig, es ist entscheidend. So, zum Schluss möchte ich noch einmal uns einladen zu verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Amen.